Herzlich willkommen in der Tesla-Welt, eurem deutschsprachigen Tesla-Podcast. Hier die Themen: Tesla KI, Entwicklung und Einsatz in Fahrzeugen und Robotern. Ein Interview mit Nicole Krause. Mein Name ist David und dies ist die Folge 309. Tesla-Welt wird präsentiert von Shop4Tesla, nachhaltiges Zubehör für eure Autos. Hier gibt es Gummimatten, Schutzblenden, Performance-Pedale und noch vieles mehr. Alles, was man so für seinen Tesla eben braucht, und bekommt jetzt 5% auf alle Produkte. Link dazu findet ihr wie immer unten in der Beschreibung. Schaut da gerne mal vorbei. Ja, hallo und herzlich willkommen zurück in der Tesla-Welt. Schön, dass ihr wieder mit eingeschaltet habt. Mein Name ist David und wir sprechen hier normalerweise über Tesla-News. Heute habe ich mir aber mal wieder einen Gast eingeladen, mit dem ich über das Thema AI bei Tesla sprechen möchte. Hallo Nicole, herzlich willkommen. Schön, dass du da bist.
Hallo.
Ja, Nicole, du beschäftigst dich in deiner Freizeit, aber auch in deinem Berufsleben mit dem Thema künstliche Intelligenz, kennst dich da super aus, und das ist doch ein toller Anlass, hier auch nochmal ein bisschen über Tesla und Tesla KI zu sprechen. Tesla hat vor kurzem einen neuen Twitter-Account ins Leben gerufen, der heißt Tesla AI, und da kam gleich am Anfang ein sehr spannender Tweet mit mehreren Antworten, also es war ein richtiger Thread, den sie da veröffentlicht haben, mit ganz vielen interessanten Dingen. Und der ist ja so ein bisschen untergegangen, fand ich, und Grund genug, um da noch mal ein bisschen tiefer einzusteigen und uns das mal zusammen anzuschauen. Vielleicht schauen wir erstmal auf diesen Twitter-Account. Tesla schreibt hier: den Entwicklung und Einsatz von Autonomie in großem Maßstab in Fahrzeugen, Robotern, aber auch in anderen Dingen planen oder daran arbeiten. Das fand ich schon mal spannend. Und dann ging eben dieser Tweet-Thread los. Vielleicht schauen wir da gleich mal rein. Die Überschrift war: Tesla baut die Grundmodelle für autonome Roboter. Ja, so ging es erstmal gut los. Und hier mit einem Video links konnte man die Perspektive eines Bots sehen, des Tesla-Bots, an dem Tesla ja entwickelt, wie der hier durch eine Büroumgebung schreitet und seine Umgebung wahrnimmt, und rechts davon ein Video von einem Auto, das eben hier im Straßenverkehr unterwegs ist. Was man hier gut erkennen kann, ist eigentlich gleich ein Thema, über das wir sprechen sollen, und das sind die sogenannten Occupancy Networks, weil wir sehen hier die Maschine, also Bot oder auch Auto, erkennt ihr sehr gut, in welchen Bereichen sie unterwegs sein kann und in welchen nicht. Und genau das ist eigentlich dieses Occupancy Network. Vielleicht kannst du da noch ein bisschen mehr zu sagen, denn das ist eins von diesen neuronalen Netzen, über die immer alle reden und die Tesla hier eben zum Einsatz bringt.
Ja. Meistens hast du es ja, dass neuronale Netze dann relativ speziell auf bestimmte Situationen oder Situationen in der Realität trainiert sind, auf die sie dann reagieren, beispielsweise eine Klassifizierung oder eine Objekterkennung, also dass das Netz zuverlässig in der Lage ist, ein Auto zu erkennen oder halt auch wirklich im Bild zu sagen, das ist das Auto, und nicht nur zu klassifizieren, da haben wir ein Auto. Was wir hier aber haben, ist was anderes, weil das ist nämlich der nächste Schritt im Prinzip, den wir so ein bisschen mit KI machen müssen, also weg von Modellen, die für spezifische Fälle oder spezifische Aufgaben gedacht sind, hin zu generalisierten Modellen, die für eine sehr breite Situationsfülle und auch Ereignisse in der realen Welt gemacht sind. Und dieses Occupancy Network, wie du es ja auch schon genannt hast, ist so ein Modell, deswegen finde ich das so faszinierend. Hier ist, hier wird quasi gar nicht mehr gesagt, okay, da ist das Auto, sondern es wird einfach gesagt, egal was das da ist, ich weiß, da darf ich nicht langfahren oder halt, wenn du einen Roboter hast, da darf ich nicht langlaufen. Das heißt, wir gehen weg von dem spezifischen, oh, ich kann ein Auto erkennen, zu, da ist irgendwas und da gehe ich nicht hin. Und das ist halt die enorme Errungenschaft, weil das macht es viel einfacher, darauf aufbauend dann die gesamte Verarbeitung zu machen, weil du hast erstmal grundlegend eine sehr zuverlässige Erkennung, sowohl beim Auto als auch dann in Zukunft beim Roboter, ob die Handlung jetzt in Ordnung ist, da hinzugehen oder nicht, weil du schon weißt, okay, ich kann da gar nicht hingehen, weil das ist belegt.
Das ist ja dann auch vielleicht ein Mittel zum Zweck, wie Tesla das schafft, diese Software, die sie eigentlich fürs Auto entwickelt haben, auch in den Bot zu übertragen, weil eben nicht nur Objekte erkannt werden, die im Straßenverkehr vorkommen, wie andere Autos, Fahrräder, Fußgänger und so weiter, sondern eben auch eigentlich alles erkannt wird und es vollkommen egal ist, was da ist, der Bot weiß einfach, okay, da kann ich nicht hin. Deswegen wird die Kollision dann verbieten.
Ja, und man sieht es ja sehr schön auch an den Videos links, der Bot, der halt in der Lage ist, da zu erkennen, da steht irgendwas, ne? In dem Fall sind es dann einfach die Büromöbel und die Pflanzen. Und auf der rechten Seite hast du eine andere Situation. Also ein Auto wird selten mit Büromöbeln konfrontiert, ne? Und umgekehrt wird der Bot, wenn er immer innen ist, niemals mit einem Auto konfrontiert sein. Und trotzdem haben die da ein und dasselbe Netz verwendet, um diesem Objekt die Möglichkeit zu geben, festzustellen, kann ich da hingehen oder nicht? Oder stoße ich da irgendwo gegen oder nicht? Und das ist das Besondere an diesem Occupancy Network. Damit haben sie jetzt eine Grundlage, auf der sie für den Roboter super aufbauen können.
Ja, mega spannend.
Also, wie man ja sieht, sind sie ja sogar schon in der Lage, da zu erkennen, dass es auch Personen gibt. Und Personen sind wiederum andere Space, der nicht betreten werden darf, als Büromöbel. Ne? Und selbst diese Unterscheidung ist ja schon gegeben. Das ist schon gut.
Ja, mega faszinierend und gleich ein super Einstieg für diesen Tweet-Thread. Vielleicht schauen wir uns gleich den zweiten Tweet mal an. Da schreiben sie, unsere multimodalen neuronalen Netze befinden sich bereits in Kundenfahrzeugen. Diese Netze nehmen beliebige Modalitäten auf, wie zum Beispiel Kameravideos, Karten, Navigation, IMU, das steht für Inertial Measurement Unit und GPS und so weiter. Man sieht jetzt hier auf dem Video auch, das sie dazu gepostet haben, ja, eine sehr komplexe Umgebung eigentlich. Das Auto bewegt sich hier und kann aber erkennen, okay, welches sind denn zum Beispiel Autos, die zwar am Straßenverkehr teilnehmen, aber gerade stehen, ja, die sind dann gelb markiert, oder welches sind die fahrenden Autos, die sind blau markiert, dann gibt's noch parkende Autos, die sind rot markiert. Es werden ganz viele verschiedene Spuren erkannt, auch mögliche andere Wege, die das Auto vielleicht nehmen könnte, und es fällt einfach auf, dass hier auch wirklich die gesamte Umgebung wahrgenommen wird und auch in einem sehr weiten Umfeld. Ja, das war, was man ja hier vielleicht, wenn wir in Deutschland mit Autopilot unterwegs sind und hier unsere Visualisierung sehen, dann nicht unbedingt so dargestellt bekommen. Ne? Das fand ich, ist mir erstmal aufgefallen. Und das kommt durch diese verschiedenen Inputs. Vielleicht kannst du das nochmal ein bisschen beschreiben, was daran das Besondere ist.
Ja, was ja das Besondere an diesem, also ich bin jetzt gerade bei dem ersten, also bei dem Video, wo du diese Navigation hast und diese unterschiedlich gefärbten Autos. Und da ist ja im Prinzip das Besondere, also bei neuronalen Netzen hast du es häufig so, wie ich schon gesagt, die sind sehr spezifisch. Meistens ist es so, wenn du ein neuronales Netz hast, was mit Video- oder Bilddaten arbeitet, dann kann das nichts anderes, weil das ist so spezialisiert, diese Video- oder Bilddaten zu bekommen. Und du musst Aufwand reinstecken, dass du ein Netz hast, was in der Lage ist, und das ist fürs autonome Fahren ja notwendig, nicht nur die Videodaten, sondern im besten Fall auch Audio in irgendeiner Form. Dann kommt das GPS dazu und dann kommt, was man hier sehr schön sieht in dem Video, an diesen blauen Linien, die überall sind, die Navigation und die Straßenkenntnis dazu. Also zum einen die Navigation, das heißt, das Netz nimmt auch als Input, okay, der Fahrer möchte irgendwo hinkommen und das ist die beste Route. Das ist auch Input für das Netz, damit es weiß, wo es sich hin orientieren muss. Und was dazu kommt, sind halt die Kartendaten, die auch Inputs sind. Ne? Das heißt, wir haben hier GPS, wir haben Video, wir haben Audio, wir haben Kartendaten, wir haben Navigation. Das sind schon 5 Inputs, die da reingehen und die Netze in der Lage sind zu verarbeiten. Das muss nicht unbedingt eins sein. Es kann auch sein, dass Tesla da mehrere Netze für verwendet, aber trotzdem haben wir da ein riesiges Konglomerat, was in der Lage ist, diese ganzen Input-Daten zu verarbeiten und daraus im Prinzip das Fahren als Output zu haben und sagen zu können, okay, diese drei Spuren sind meine Richtung, die anderen drei Spuren, in die darf ich nicht einbiegen, weil da sind erstens Fahrzeuge, Videosignal, ne? Also es wird ja erkannt, dass da Fahrzeuge stehen, und Kartendaten, nee, das ist die Gegenfahrbahn. Und dann wiederum Navigationsdaten, ich sollte mich jetzt hier ganz rechts einordnen, weil die nächste muss ich wieder rechts abbiegen. Ne? Und das sind halt alles Daten, die gehen in dieses Konglomerat rein. Und deswegen finde ich es auch gut, dass Tesla das als so einzigartig beschreibt, weil das ist echt Aufwand, da in die Lage zu kommen, da Netze oder ein großes Netz zu haben, muss man halt schauen, was Tesla da dann realisiert hat, die das alles verarbeiten können. Weil normalerweise, wie gesagt, ist es nicht so, das ist dann sehr spezifisch und hat dann meistens ein oder zwei Inputs, weil das ist ein unheimlicher Trainingsaufwand, das alles zusammenzubringen. Deswegen bin ich ja auch immer bei dem Thema, wir benutzen auch noch LiDAR und diverse andere Sensoren und Radar, um autonom zu fahren, auch immer ein bisschen skeptisch, weil das nochmal mehr Input ist, der in bestimmten Situationen sicherlich sehr gut ist, gerade LiDAR oder Radar in der Dunkelheit, aber auf der anderen Seite auch wieder Aufwand ist und Trainingsaufwand, das alles mit reinzubringen. Und da hat Tesla ja gesagt, das machen sie explizit nicht, sondern sie beschränken sich auf die auf andere Sensoren, und sie haben aber trotzdem, wie man jetzt hier an dem Tweet auch sieht, ne, sie haben immer noch genug Input, den sie verarbeiten müssen und wo sie an einem Punkt sind, dass sie das auch alles können und sich sicher sind, dass das Fahrzeug dann auch sich da durchnavigieren kann durch diesen Dschungel aus Input.
Ja, auf jeden Fall sehr spannend, und wir schauen uns gleich mal den dritten Tweet an. Hier steht: Aufgaben wie die Belegungsvorhersage im 3D-Raum, die sind bereits recht allgemein gehalten. In gewisser Weise sind sie ontologiefrei, das heißt nicht abhängig von Objekten. Das ist das, was du vorhin schon angesprochen hast mit den Occupancy Networks, dass eben nicht mehr das Objekt erkannt wird, sondern nur noch, dass der Raum da belegt ist oder nicht. Und dann geht's weiter, sie sagen einfach die Wahrscheinlichkeit voraus, dass eine 3D-Position besetzt ist. Genau das ist es eben, das Occupancy Network. Eine solche Belegung kann von jedem Roboter zur Kollisionsvermeidung genutzt werden. Und das ist eigentlich das Spannende, was sie hier schreiben, ne? Dass das übertragbar ist dadurch auch.
Ja. Ja, im Endeffekt ist es ja tatsächlich eine ähnliche Situation. Also eine Kollision im Straßenverkehr, ne, wenn zwei Autos zusammenstoßen oder ein Auto mit einem Fahrradfahrer kollidiert oder ein Auto mit einer Mauer kollidiert. Und Ähnliches kann dem Roboter ja passieren, bei langsameren Geschwindigkeiten, aber grundsätzlich ist es dieselbe Aktion. Und man kann ja im Prinzip weiterdenken, dass man dieses, okay, da ist etwas, schon, also wir haben ja jetzt schon Assistenzsysteme, die beispielsweise eine Notbremsung einleiten oder Ähnliches. Das kann man ja beim Roboter ähnlich machen, indem man dann beispielsweise mit diesem Occupancy Network dann ein entsprechendes, weil der muss sich ja auch bewegen können, ne? Also er muss ja wissen, okay, ich kann den Arm ausstrecken oder nicht. Und wenn er den Arm ausstreckt und quasi nicht, also wenn er nicht dieses Occupancy Network hat, dann kann er unter Umständen nicht feststellen, was ist das da, mit dem ich eventuell kollidiere, und macht diese Handbewegung. Aber durch dieses Occupancy Network und die Generalisierung ist egal, ob das jetzt eine Pflanze, ein Mensch oder was weiß ich ist, es wird zu einer Kollision kommen und dementsprechend wird die Aktion unterlassen. Und das ist das, was sie damit Collision Avoidance by Any Robot meinen.
Ja, das ist...
Es ist im Prinzip...
Und das geht ja eigentlich darüber hinaus noch, ne? Weil sie sagen hier, das ist nicht zwingend an den Roboter oder an das Auto geknüpft, dass er auch ein Roboter ist im weitesten Sinne, sondern das könnte eben auch ein humanoider Roboter dann verwenden, aber eben nicht nur, sondern letzten Endes könnte das jeglicher Roboter verwenden. Wir könnten also hier auch an Drohnen denken oder an Paketlieferdienste oder alles Mögliche. Die arbeiten da einfach an so einer allgemeinen Lösung. Und vielleicht da auch noch ein Gedanke zu, denn es gab vor kurzem eine Präsentation von einem der Chefentwickler, auch von dem Team bei Tesla, und der hat was ganz Krasses erzählt, nämlich, dass sie als Input jetzt für das Training nicht nur die Videos nehmen können, die von den Tesla-Fahrzeugen kommen, wo ja die Kameras alle gleich an, ja, eigentlich gleich konfiguriert sind, im gleichen Abstand sind und man ganz genau weiß, wie, aus welchem Winkel die Bilder geschossen sind und so weiter, sondern dass sie eben jetzt hergehen können und eigentlich auch Videos aus Handys oder sogar von YouTube nehmen können zum Training. Hast du das mitbekommen?
Nee, aber es ist gut, dass du mich jetzt darauf aufmerksam machst, weil das sind tatsächlich genauso Entwicklungen, wie wir sie tatsächlich auch langsam brauchen. In der Vergangenheit war es so, dass du der Input von Netzen sehr begrenzt war in dem Sinne, dass die Netze einen speziellen Input benötigten, um entsprechende Ergebnisse zu bekommen. Beispielsweise hast du bei einem Netz, was auf Video oder Bilder trainiert war, diese Bilder in einer bestimmten Auflösung von einer bestimmten Kameraperspektive einspielen müssen, damit das Netz in der Lage war, diese zu analysieren. Also man konnte nicht wenn das Netz beispielsweise gewohnt war, eine feste Kameraposition zu haben, die auf einen Bürgersteig guckt, um zu analysieren, wie Fußgänger und Autos da langfahren, konntest du nicht auf einmal ein Video nehmen von einem fahrenden Fahrzeug, was an sich in Bewegung ist, und dann verlangen, dass das Netz zuverlässig erkennt, dass da Autos oder Fußgänger auf dem Gehweg entlang laufen. So, und wenn Tesla jetzt sagt, das ist uns alles egal, wir sind nicht mehr darauf fokussiert, dass wir ausschließlich Videobilder analysieren können, die von unseren eigenen Fahrzeugen aus den festgelegten Kameraperspektiven kommen, dann haben sie da tatsächlich einen großen Schritt nach vorne gemacht, den ich so auch in anderen Bereichen der KI aktuell beobachte, dass es mehr hin zu so generalisierten Input-Streams geht, weil dann wird die Datenmenge, die man mit diesem Netz quasi analysieren kann, aber auch wiederum zum Training benutzen kann später, nochmal größer. Weil im Prinzip können sie jetzt auch die ganzen Videos, die es ja zuhauf auf YouTube gibt, wo Kritiker teilweise auch berechtigt sagen, guck mal, in dieser Situation handelt das System falsch oder sogar gefährlich. Können Sie diese Videos so, wie sie sind, nehmen? Das muss nicht die Perspektive aus der Tesla-Kamera sein. Und die dann wiederum fürs Training benutzen.
Also du meinst, man könnte sozusagen hier Dan O'Dowd-Videos nehmen und speziell die neuronalen Netze mit den Videos von Dan O'Dowd trainieren. Ja, super Idee.
Ja, genau.
Das twittern wir gleich mal an Elon, würde ich sagen.
Ja, und im Prinzip gibt es ja auch da schon Analysemöglichkeiten, dass man in diesen YouTube-Videos nur das bekommt, was man haben will. Das heißt, im Prinzip hat Tesla da sogar vor die eigene Suchmaschine, die sie in der eigenen Flotte haben, dann jetzt dann in Zukunft noch eine zweite Suchmaschine, wo sie sagen können, okay, gib mir bitte da auch nochmal die Daten. Und das ist sehr, sehr gut, dass das da jetzt funktioniert. Ja. Das ist ein großer Fortschritt.
Ja, da fallen mir auch noch zwei Sachen ein, weil im Prinzip könnten sie dann auch gerade den Tesla-Bot mit sämtlichen YouTube-Videos trainieren, die es halt gibt auf der Welt. Also das gesamte YouTube einfach einmal durch das Trainingsprogramm laufen lassen. Mal ganz vereinfacht vorgestellt. Ja, wahrscheinlich ist es nicht so einfach, aber das wäre eine große Ressource einfach an Bildmaterial, die sie da hätten. Und das Zweite, was mir da auch noch einfällt, ist, wenn jetzt egal ist, wo die Kameras im Auto sitzen, naja, dann ist es auch egal, ob es ein Tesla ist oder nicht. Dann könnte auch Mercedes die Kameras irgendwo einbauen und das ist Tesla dann egal, wo die genau sitzen, sondern sie können halt dann auch dem Mercedes das autonome Fahren beibringen letzten Endes und FSD im Mercedes bringen. Das wäre jetzt noch so ein Gedanke, der mir dabei kommt. Ja, mega spannend. Da sollten wir gleich mal hier uns weiter durch die Tweets kämpfen, denn da ist eigentlich einfach einer spannender als der andere, finde ich. Kommen wir mal zur Nummer 4. Da steht, all dies wird durch die automatische Kennzeichnung, also das Auto-Labeling, durch die gesamte Flotte ermöglicht. Durch die Verwendung von Videodaten von mehreren Fahrten am selben Ort können wir eine gesamte Szene rekonstruieren. Und dazu haben sie ein Video dann als Beispiel gebracht. Und das schaut so ein bisschen befremdlich erstmal aus, finde ich, wie sich da das Auto durch, ja, so ein bisschen so wie so eine Geisterlandschaft ja, bewegt, mit dann so halb transparenten Bussen, die auftauchen. Und ich habe das so interpretiert. Ich weiß nicht, ob ich mich da täusche. Vielleicht kannst du mich da dann korrigieren. Aber ich denke, wir sehen hier gerade kein Video mehr, das eben aus verschiedenen Videos aus dem Auto zusammengesetzt ist, sondern wir sehen hier eigentlich so eine Art Punktwolke und Pixel, die durch diese Occupancy-Networks entstehen und die dann eben tatsächlich sehr genau die Formen von Autos oder einem Bus oder einer Bushaltestelle erkennen lassen. Ist das so?
Ich würde sogar noch einen Schritt weiter gehen. Ja, das mit dem Occupancy Network auf jeden Fall auch. Aber das haben Sie hier ja auch geschrieben, dass Sie unterschiedliche Trips von unterschiedlichen Fahrzeugen sogar kombinieren. Und Sie haben ja das komplette Bildmaterial. Das heißt, im Prinzip können Sie das sogar autogelabelt, deswegen schreiben Sie das ja hier autogelabelt. Das heißt, wir haben nicht mehr nur das Occupancy Network, was sagt, da ist irgendwas, sondern wir haben auch den ganzen Input von dem, der im Rahmen des Auto-Labelings-Prozess stattfindet. Beispielsweise, das ist ein Fußgänger, das ist ein Auto, das ist ein Baum, das ist eine Mauer. Der ist auch dabei. Das heißt, und ich glaube tatsächlich, das Video, was Sie hier zeigen, ist nur eine Zwischenstation von dem, was die Endstation ist. Weil im Prinzip könnten Sie aus den unterschiedlichen Trips, die Sie haben, aus unterschiedlichen Winkeln, unterschiedliche Wetterbedingungen, könnten Sie eine komplette Simulation von diesem Straßenzug erzeugen. Das heißt, Sie könnten im Prinzip einmal die reale Welt mit den Daten, die Sie jetzt schon alle haben, rekonstruieren. Und dann kommt nämlich dann auch, deswegen, das sagen Sie ja auch, Sie rekonstruieren die komplette Szene, weil wenn Sie die einmal rekonstruiert haben, können Sie sie wiederum manipulieren in dem Sinne, dass sie genau das zeigt, was Sie brauchen, um das Training weiterzuführen. Das heißt, wir haben hier nicht nur Occupancy Networks, sondern wir haben hier am Ende eine komplette Simulation von einem Straßenzug und wie das Fahrzeug da agieren könnte.
Ja, das schreiben Sie, glaube ich, dann im nächsten Tweet auch noch ein bisschen. Darüber hinaus stützen wir uns auf modernste generative Modellierungstechniken, die uns in die Lage versetzen, mögliche Ergebnisse vorherzusagen, und zwar auf der Grundlage früherer Beobachtungen in einer konsistenten Weise über mehrere Kameraansichten hinweg. Das heißt also, Sie können modellieren, was passiert eigentlich als nächstes. Über die Wahrscheinlichkeiten, ne? Das ist doch damit gemeint.
Ja. Sie haben im Prinzip, wie ich ja gerade sagte, Sie haben eine komplette Simulation von dem, was da so ist und was passiert ist in der Vergangenheit. Und können darauf aufbauen, dann auch jetzt sagen, das meinte ich mit, Sie können die Szene dann auch manipulieren. Sie können dann sagen, okay, was wäre denn, wenn etwas anderes jetzt passieren würde, ne? Wenn der jetzt nicht rechts abbiegt, sondern links abbiegt oder geradeaus fährt. Oder da auf einmal ein Auto von rechts kommt, obwohl in der eigentlichen Szene keins gekommen ist. Und das spielt dann wiederum zusammen mit dem nächsten Tweet. Ich gehe da jetzt so ein bisschen drüber. Ja. Weil die drei wirklich zusammengehören. In dem dritten Tweet sagen Sie nämlich nochmal explizit, Achtung, diese Bilder, die ihr da seht, sind komplett AI-generated. Das heißt, wir sind hier irgendwann mal bei einer ähnlichen Szene gewesen, die Sie als Daten hatten. Die haben Sie über mehrere Fahrzeuge, die da lang gefahren sind, durch die große Flotte, passiert das halt jetzt langsam und diese Synergie können Sie nutzen. Da haben Sie wiederum eine Simulation draus erzeugt und diese Simulation zeigen Sie uns jetzt aus der Perspektive der Kamera eines Autos. Das heißt, Sie sind den Simulationsschritt gegangen und dann sogar wieder im Prinzip den Schritt zurück, weil Sie haben diese Simulation so angepasst, dass sie so aussieht, als wäre sie im Prinzip eine echte Situation, die so einem Auto passiert wäre oder passieren wird, wenn es diese Straße entlang fährt. Und das ist, das heißt, Sie sind einmal im Prinzip den kompletten Cycle gegangen, weil Sie da jetzt im Prinzip Kameraperspektiven von Simulationen haben, auf denen Sie wiederum trainieren können. Also ab dem Punkt haben Sie da gar keine echten Daten, also gar keine echten Videos mehr und gar keine echten Input-Daten. Und Sie haben einfach so advancedes Auto-Labeling, Simulationssoftware und die Fähigkeit, da gibt es ja auch diverse Technologien mittlerweile, um mit AI Bilder zu generieren. So fortgeschrittene Netze, die das so gut können, dass man im Prinzip den Unterschied nicht mehr feststellen kann oder nur sehr schwer. Und dann kannst du diese Daten wiederum auch zum Training benutzen, weil wenn wir es nicht feststellen können, dann kann es das Netz, was dann wiederum darauf trainiert wird, dann auch nicht.
Ja, vielleicht lese ich diesen Tweet dann nochmal vor, denn sie schreiben ja hier, was du gerade schon schön beschrieben hast, dass sie hier verschiedene mögliche Zukünfte, wenn das der Plural von Zukunft dann ist, generieren können und diese sogar ereignisabhängig machen. Das heißt, biege ich eben auf die rechte Spur ab oder fahre ich geradeaus weiter? Das haben sie ja dann in dem Video auch gezeigt. Und das machen sie dann eben, um verschiedene Ergebnisse zu produzieren, schreiben sie. Und dann steht da noch, die nachstehenden Videos wurden beispielsweise vollständig vom neuronalen Netz generiert, indem einfach verschiedene Eingabeaufforderungen oder Prompts verwendet wurden. Da schreiben die einfach dann nur noch, das Auto fährt geradeaus. Und dann kommt da so ein Video raus, mit dem sie das System wieder trainieren können. Das ist schon echt unglaublich, was die da inzwischen auf die Beine gestellt haben. Vielleicht.
Und das muss man, darf ich da kurz einhaken? Das muss man auch sagen, diese Nutzung von Eingaben, also im Englischen Prompts, dass das überhaupt möglich ist, dass man einfach sagen kann, zeige mir Bilder von XY oder hier fahre geradeaus. Dass die Netze mittlerweile so weit sind, dass sie dir darauf aufbauend entsprechende Bilder und Videos generieren können, das ist erst seit 1-2 Jahren möglich. Und am Anfang war es richtig schlecht. Ich denke da an DALL-E 1 und DALL-E 2. Ne? DALL-E 2 ist mittlerweile auch ein alter Hut. Der ist vielleicht, dieses Modell ist vielleicht ein Jahr alt. Und jetzt kommt Tesla einfach hier, DALL-E 2 kann Bilder. Und jetzt kommt Tesla hier einfach und sagt, wir können Videos. Wir geben da ein, fahr geradeaus und die KI generiert dir ein Video, wo sie geradeaus fährt. Und da sieht man mal, wie schnell das jetzt auf einmal geht, dass da eine Entwicklung die nächste jagt. Und ich finde das wirklich sehr, sehr fortgeschritten, dass sie da in der Lage sind, das auch über Prompts zu machen, weil ich glaube, sowas suchst du vergeblich bei anderen Fahrzeugherstellern oder anderen Konkurrenten, die auch an dem Thema autonomes Fahren arbeiten. Weil das ist tatsächlich etwas, was wirklich sehr, sehr neu ist und sich jetzt so Schritt für Schritt in alle Bereiche der KI ausbreitet, dass du im Prinzip mit Prompts arbeiten kannst und da gar nicht mehr groß andere technisches Wissen haben musst, um dich mit der KI zu verständigen und zu sagen, was du haben willst.
Ja, das ist schon unglaublich. Und damit kommen wir zum 7. Tweet. Da steht, diese Modelle werden aus einem riesigen Satz extrem unterschiedlicher Daten aus der Tesla-Flotte lernen. Und für mich sind da drei Begriffe, die hier im Vordergrund stehen. Das ist einmal riesig, das zweite extrem unterschiedlich und das liegt eben an der Tesla-Flotte und das wäre für mich der dritte Punkt und den auch eigentlich kein anderer Hersteller so mitbringt. Du hast es ja vorhin schon angesprochen, die Automobilhersteller, die an AI entwickeln, die haben sowas nicht, aber ich glaube auch, dass andere AI-Firmen das nicht unbedingt haben, weil sie eben diese Flotte nicht haben und auch eine eigene Flotte gar nicht skalieren können, was eben Tesla kann, weil sie dann auch noch ein Automobilhersteller sind, der sehr, sehr viele Autos in den Markt bringt. Das ist für mich da so der spannende Punkt eigentlich. Und vielleicht könnte man hier auch noch sagen, dass es diese realen Daten braucht, weil nur mit Simulation arbeiten funktioniert halt eigentlich nicht, oder?
Ja, Simulationen können ergänzen und spezialisieren, was du halt auf realen Daten an Datenmenge brauchst. Also Daten sind halt jetzt wirklich, gerade wenn wir jetzt über AI sprechen, sind die halt wirklich der Schlüssel, dass wir da weiterkommen. Und man sieht es ja an Tesla, was sie in den letzten Jahren da geleistet haben und was auch andere in anderen Bereichen auf dem Gebiet KI gelaufen ist. Gerade weil wir jetzt und weil Tesla halt diese unheimlichen Datenmengen hat, auf die sie zurückgreifen können, kommen wir da schneller vorwärts als früher.
Ja, und dann kam als letztes noch ein Tweet, der dann doch auf sehr viel Aufmerksamkeit gestoßen ist, auch gerade in der Tesla-Community. Und da schreiben sie, und diese Systeme werden eben auf enormen Mengen an Compute trainiert, also eine enorme Menge an Rechenleistung, die da einfach dahinter steht. Und dann haben sie hier eine Grafik gepostet, als Bild. Und da sieht man, wo die Reise hingeht bei Tesla, was die alleine ja vorhandene Rechenpower angeht. Da sehen wir Januar 23. Man kann es nicht erkennen auf dieser Grafik. Der Wert liegt irgendwo zwischen 0 und 1, würde ich sagen. Es geht um Exaflops.
Wollte ich gerade sagen, zwischen 0 und, da muss ich jetzt tatsächlich gucken, das ist ein Komma, das ist kein Punkt. Ne, das,
ja.
Das ist ja, also es ist ja USA, ne? Also Komma ist bei denen ja anders als Punkt, ne? Punkt ist, das müssen wir irgendwie rausschneiden, aber ne, weil das sind ja im Prinzip sind das muss man jetzt mal gucken, das sind ja Exaflops. Ah, genau, das ist tatsächlich ein Komma im Kommasinne, ne? Also das sind dann da, aber irgendwie. Ach, okay, jetzt verstehe ich das. Links sind die Units und dann schreiben sie da irgendwie 100 Exaflops rein. Okay. Das heißt, sie realisieren mit 300.000 Units 100 Exaflops. Oder verstehe ich das jetzt hier falsch?
Naja, eigentlich glaube ich, ist das nur ein Vergleichswert. Ja.
Ja.
Auf der linken Seite hast du sozusagen nur den Vergleichswert, wie viel diese Rechenleistung umgerechnet in Grafikkarten wäre. Da nehmen sie die A100 von Nvidia als Beispiel. Und das ist aber ganz klar, dass Tesla hier nicht auf die Grafikkarten von Nvidia setzen wird, was sie ja bisher getan haben, sondern eben auf Dojo, der dann zu dieser enormen Rechenleistung führen wird. Sie haben, glaube ich, diesen Grafikkartenvergleich da einfach nur drin, damit man sieht, wie viel sie sich damit dann auch sparen werden. Und die interessanten Punkte für mich an der Grafik sind eigentlich, dass sie hier sagen, erstens, Start der Dojo-Produktion, also der Serienproduktion vom Supercomputer der Tesla, den Tesla hier extra für das Trainieren der AI baut. Ja, der ist jetzt so weit, der ist quasi abgeschlossen in der Entwicklung. Sie gehen damit in Serie. Ja. Das ist eine Neuigkeit und die hat eben auch viel Beachtung gefunden. Der Dojo Supercomputer hat Elon noch getwittert. Der ist schon seit einigen Monaten im Betrieb und läuft auch bei Tesla. Darauf wird auch schon trainiert. Aber sie sind jetzt eben so weit, dass sie zufrieden sind mit den Ergebnissen, die dieser Chip liefert und sagen, okay, den produzieren wir jetzt in Serie, um dann eben bis Oktober 24 hier auf eine Rechenleistung von 100 Exaflops zu kommen. Was das genau bedeutet, kann sich eigentlich schon kein Mensch mehr vorstellen. Ja, also vielleicht noch so ein paar IT-Leute von uns können darüber nachdenken, was jetzt ein Exaflop ist und was nicht. Ja. Ist auch nicht so relevant, finde ich eigentlich, sondern viel relevanter ist, wie diese Kurve verläuft und dass die quasi von ja nicht existent auf 100 skaliert. Das heißt, die Rechenleistung bei Tesla, ja, die verhundertfacht sich letzten Endes in den nächsten wenigen Monaten. Und da, glaube ich, kommt dann mit ins Spiel, dass erstens es viel günstiger wird für Tesla, zweitens können sie halt viel schneller diese Iterationen fahren. Und das ist, glaube ich, der wesentliche Punkt. Ne? Wenn sie sagen, ja, dass zum Beispiel manche neuronalen Netze, die sind so groß inzwischen schon, dass wenn sie die trainieren, dass sie da einen Monat lang rechnen müssen. Und wenn das dann in einer Woche geht oder in wenigen Tagen, dann wird hier die Entwicklung nochmal richtig Gas geben, glaube ich.
Ja.
Das ist so meine Interpretation von dieser Grafik. Weiß nicht, wie du das aufgenommen hast.
Nee, das macht schon Sinn. Ich bin halt verwirrt von diesen Units, GPU-Units, weil irgendwie ne, hatte ich gerade Probleme, die mit den 100 Exaflop in Relation zu bringen. Aber wie du schon recht hast, muss man gar nicht. Es ist nur so ein Vergleichswert. Aber dadurch bekommt diese Grafik halt noch eine Dimension mehr, die man sich im Klaren sein muss, damit man sie versteht. Ist vielleicht auch gar nicht schlecht für die Zuhörer, weil vielleicht ist der ein oder andere auch noch verwirrt von der Darstellung.
Ja. Genau. Ja, das war im Prinzip diese Tweet-Reihe von Tesla mit ihrem Tesla-AI-Account hier auf Twitter. Da haben sie natürlich zum Abschluss noch geschrieben, diese Videogrundmodelle werden als Gehirn des Autos und des Optimus-Roboters dienen. Und das ist halt auch eine spannende Zukunftsperspektive. Und dann wollen sie natürlich, dass junge, talentierte Leute, die sich für das Thema AI interessieren, auch für Tesla arbeiten. Und das schreiben sie hier dann auch nochmal am Schluss. Ja, ich fand das einen spannenden ersten Aufschlag für diesen Twitter-Account von Tesla sehr viel Informationen, ja, schön zusammengefasst, mit Videos unterfüttert, also wirklich großartig. Und ja, das fällt oft hinten runter, gerade ich mache ja immer Tesla-News, die sich sehr schnell verändern. Und das mal so ausführlich zu besprechen, finde ich, ist auf jeden Fall die Zeit wert. Vielen Dank, Nicole, an dieser Stelle, dass du dich dazu bereit erklärt hast. Und ja, würde mich sehr freuen, wenn wir in Zukunft uns öfters mal über AI-Themen unterhalten können.
Ja, gerne.
Falls euch das hier gefallen hat, dann lasst uns doch bitte ein Like und ein Abo da. Darüber würde ich mich freuen. Ansonsten sehen und hören wir uns ganz bald schon wieder. Ja, es tut mir leid für die Podcast-Hörer, die jetzt dieses sehr bildintensive Video vielleicht dann doch mal auf YouTube sich anschauen sollten. Und ja, sonst kann man eben die ganzen tollen Videos nicht so gut nachvollziehen, die Tesla hier auch gezeigt hat. Ich verabschiede mich, macht es ganz gut, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.
Tschüss.
Falls ihr diesen Kanal unterstützen wollt, dann schaut mal bei Shop for Tesla rein. Ihr bekommt 5% Rabatt auf jetzt alle Produkte und ihr tragt mit eurem Kauf auch dazu bei, dass ich weiter diese Videos machen kann. Diese Sendung wurde freundlicherweise vom Tesla Owners Club Helvetia in der Schweiz und dem TFF, dem Tesla Fahrer und Freunde e.V. unterstützt. Produziert wurde die Sendung von DF Media Creations.